54/19 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Und ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Zur Beantwortung steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarz-Löhr-Sutter. Und ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Abgeordneten Bernd Schattner zum Thema Höhe der jährlichen Investitionen in den inländischen und ausländischen Klimaschutz. Frau Staatssekretärin.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Schattner. Ein wesentliches Instrument zur Finanzierung des Klimaschutzes in Deutschland ist der Klima- und Transformationsfonds. Die jährlich hieraus zur Verfügung stehenden Mittel sind dem Wirtschaftsplan des KTF zu entnehmen. Für die internationale Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln stellt die Bundesregierung 2024 insgesamt 6,11 Milliarden Euro bereit. Und neben dem Bund investieren sowohl die Länder, Kommunen als auch die Privatwirtschaft. Und für diese liegen der Bundesregierung keine aggregierten Zahlen vor.
Herr Schattner, Sie können eine Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank für die Zahlen. Ja, es ist ja jetzt so, wir haben jetzt seit 7 Wochen die Sperrung der Straße von Hormuz. Wir haben explodierende Energiekosten in Deutschland, Strompreise steigen, LNG-Gas wird teurer, die Menschen ächzen an den Tankstellen über die Strompreise und wir geben immer noch Milliarden für sinnlose Klimaschutzprojekte irgendwo auf aller Welt aus, wo ein deutscher Steuerzahler genau 0 Mehrwert davon hat. Wie können Sie es rechtfertigen, dass wir hier im Plenum darüber diskutieren, dass das Geld gerade mal für eine Entlastung von 17 Cent für 2 Monate reicht, um die Bürger bei den Spritpreisen zu entlasten, während sie weiterhin Monat für Monat Milliarden an Klimaschutzgeldern irgendwo in die ganze Welt verschenken.
Sehr geehrter Herr Kollege Schattner, ich will mal betonen, dass gerade der Klimaschutz auch Sicherheitsenergien sind mit den Erneuerbaren, und zwar nicht nur bei uns, sondern global, und dazu auch noch dass die globale Klimaerwärmung entsprechend natürlich entgegnen würden. Aber natürlich profitieren auch bei uns deutsche Unternehmen, Branchen von den Investitionen im Ausland, wenn wir Klimaschutzinvestitionen machen. Ich hatte es schon gesagt, die Privatwirtschaft investiert auch und profitiert auch davon. Und da hängen auch Arbeitsplätze daran.
Herr Schattner, Ihre nächste Nachfrage.
Also ob das Sicherheitsenergien sind, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, ist ein anderes Thema. Aber vielleicht können Sie mir ja mal in 60 Sekunden, die Ihnen zur Verfügung stehen, erklären, welchen Mehrwert die deutsche Bevölkerung durch diese milliardenteuren Klimaschutzmaßnahmen überhaupt hat. 1,5% der weltweiten CO2-Emissionen stammen gerade mal aus Deutschland. Selbst wenn man unterstellen würde, dass ein steigender CO2-Anteil in der Atmosphäre einen deutlichen Einfluss auf das Klima hätte, welchen messbaren Mehrwert hat denn die deutschen Maßnahmen an generellen CO2-Minderungseffekt in dieser Welt?
Die Weltgemeinschaft hat sich darauf verständigt, ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das gemeinsam. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese globale Herausforderung gemeinsam auch angehen. Und deshalb habe ich Ihnen, wie gerade eben schon gesagt, profitieren auch insbesondere deutsche Unternehmen, ganze Branchen, wenn im Ausland investiert wird in Klimaschutzmaßnahmen. Und oftmals ist es so, dass die Klimaschutzmaßnahmen im Ausland sogar günstiger sind, wie wenn wir sie selber hier im Inland tätigen. Und das CO2, ob das bei uns oder im Ausland dann auch reduziert wird, glaube ich, ist das Wichtige, dass wir gemeinsam auf das 1,5-Grad-Ziel kommen.
Amerika ist glücklicherweise
aufgetreten. Herr Schattner, Sie hatten Ihre Möglichkeit. Zu einer weiteren Nachfrage hat das Wort der Abgeordnete Dr. Kraft.
Ja, vielen Dank. Frau Staatssekretärin, sogenannter Klimaschutz, egal wie man es nennt, wird ja nicht zum Selbstzweck betrieben, sondern mit einem ganz klar definierten Ziel, nämlich die Erwärmung der Erde anzuhalten. Bei uns in Deutschland auch sehr gerne, in diversen Publikationen nachgewiesen, um Extremwettersituationen Einhalt zu gebieten, also da, wo es zu viel regnet, dass es weniger regnet, und da, wo es zu wenig regnet, dass es mehr regnet. Weil es um viel Geld geht, glaube ich, ist etwas parlamentarisches Controlling wichtig. Ich würde Sie daher bitten, mir zu antworten. Und wenn Sie es nicht explizit beantworten können, dürfen Sie auch schätzen oder schriftlich nachreichen. Für 100 Milliarden Euro eingesetztes Kapital reduzieren wir die globale Durchschnittstemperatur um wie viel Grad Celsius? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist, für 100 Milliarden Euro eingesetztes Kapital erhöhen wir in den niederschlagschwachen Gegenden Deutschlands den Niederschlag um wie viel Millimeter pro Quadratmeter, beziehungsweise senken wir in den niederschlagstarken Gegenden Deutschlands den Niederschlag um die entsprechende Menge? Und wann können wir damit rechnen, dass die Niederschlagsmengen in Deutschland sich nivelliert und ausgeglichen haben, dass überall gleich viel fällt?
Frau Staatssekretärin.
Sehr geehrter Herr Kollege Kraft, es hört sich jetzt sehr einfach an und sehr wissenschaftlich, als ob man das gerade mal so 1:1 umrechnen kann. Und Sie wissen ganz genau, dass wenn ich irgendwo CO2 reduziere, dass das vielleicht mit der Niederschlagsmenge bei mir vor Ort nichts zu tun hat. Und insofern versuchen Sie jetzt hier zu vermitteln, dass die Investitionen in den Klimaschutz keine Wirkung hätten. Und genau das ist ja eigentlich nicht der Fall. Wir haben sehr wohl, und auch die Wissenschaft beweist es, dass wir mit Klimaschutzmaßnahmen Klimaauswirkungen verhindern können, abbremsen können. Und deswegen hat sich auch die Weltgemeinschaft in Paris auf dieses 1,5 Grad beziehungsweise möglichst 1,5 Grad Ziel verständigt.
Jetzt hat die Möglichkeit zu einer Nachfrage die Abgeordnete Schneider aus dem Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Die Kosten, die die Klimakrise verursacht durch Extremwetter, Ernteausfälle, Gesundheitsrisiken, sind ja deutlich höher als die Investitionen in den Klimaschutz, um die Klimakrise zu bremsen. Deswegen würde ich gerne wissen, was sagen Sie dazu, dass eine Investition von ungefähr 1-2% des globalen BIPs eine Erwärmung auf unter 2 Grad begrenzen könnte und Schäden in Höhe von 11-27% des BIPs verhindern könnte?
Sehr geehrte Frau Schneider, das ist mit auch unser Anliegen und wir haben gerade den Petersberger Klimadialog und wir stehen kurz vor der TAF-Konferenz in Kolumbien, dass wir auch die Maßnahmen, die wir brauchen, um die Erderwärmung zu verhindern, auch finanzieren und das gemeinsam. Und da sind wir sehr bestrebt, hier auch entsprechende Koalitionen zu bilden international.
Und eine weitere Nachfrage hat der Abgeordnete Brandner.
Aber klimaneutral, Herr Kollege. Die Frage war ja, viele Milliarden deutsches Steuergeld fließen ins Ausland in sogenannte Klimaschutzmaßnahmen. Wir sagen, das Geld ist futsch. Sie sagen, davon würde die deutsche Wirtschaft profitieren. Das wäre also hochprofitabel, im Ausland zu investieren. Das ist aber die Frage umgekehrt. Wenn das Ganze so hochprofitabel für Deutschland ist, wie viel ausländisches Steuergeld fließt denn nach Deutschland in Klimaschutzmaßnahmen?
Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, ich weiß nicht, was Sie von Wirtschaftsförderung halten. Und ich finde Wirtschaftsförderung, die verbunden ist mit Klimaschutz für Deutschland, auch tatsächlich gewinnbringend. Wir beginnen mit Technologiefirmen, zum Beispiel vom Netzausbau über Turbinen, über entsprechende Smart Grids oder auch Softwarelösungen. Ich kann Ihnen nennen, dass Banken und Versicherungen davon profitieren. Und natürlich mit dieser Wirtschaftsförderung auch enge Verbindungen mit den Ländern sind, die auch wieder andere Güter bei uns in Deutschland tatsächlich kaufen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie Wirtschaftsförderung auf diese Art und Weise nicht schätzen, nicht wertschätzen.
Ich rufe auf die Frage Nummer 2 des Abgeordneten Karl Beer zum Thema Maßnahmen der Bundesregierung im Jahr 2026 gegen die steigende Belastung von Gewässern und Trinkwasser mit Trifluoracetat. Frau Staatssekretärin.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Bär, Gewässerschutz ist und bleibt für die Bundesregierung ein zentrales Anliegen. Und die Belastung der Gewässer mit Trifluoressigsäure, TFA, nimmt stetig zu. TFA kann in der Umwelt aus vielen per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, sogenannte PFAS, besser bekannt in der Diskussion um PFAS, PFAS entstehen. Und TFA kann praktisch nicht abgebaut, nicht gebunden und nicht durch Trinkwasseraufbereitung entfernt werden. Die Hauptprobleme Quellen für Gewässerbelastung mit TFA sind Pflanzenschutzmittel, Kältemittel, Treibmittel sowie Abwässer aus der fluorchemischen Industrie. Am wirksamsten ist die Prävention. Das Risiko durch PFAS in der Umwelt muss bereits an der Quelle adressiert werden, also durch Vermeidung der Emission dieser Ausgangsstoffe, und zwar EU-weit. Denn die Verteilung in der Umwelt kennt keine Grenzen, und dafür macht sich das Bundesumweltministerium an verschiedenen Stellen stark. Ein wichtiger Baustein hierfür kann die Regulierung von PFAS im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung REACH sein. Auch der Umgang mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, die TFA bilden, wird auf EU-Ebene fortlaufend geprüft. In diesem Verfahren wirken auch die Bundesbehörden aktiv mit. Derzeit wird zudem eine Überarbeitung der EU-Wassergesetze abgeschlossen. Auf dieser Grundlage werden die Länder TFA künftig flächendeckend in den Oberflächengewässern untersuchen. Und TFA wird dann als Teil der Summe von 25 PFAS überwacht. Die EU-Kommission wird zudem prüfen, ob für TFA im Grundwasser ein eigener Schwellenwert gesetzt werden soll. Zusätzlich stellt das Umweltbundesamt bereits jetzt eine interaktive Online-Karte zu TFA in Gewässern zur Verfügung, und dort können die bekannten lokalen Belastungen und deren Quellen eingesehen werden.
Herr Bär, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für die Antwort. Sauberes Wasser darf echt kein Luxus sein, und 70% von unserem Trinkwasser werden aus Grundwasser erzeugt. Eine der Hauptquellen für TFA im Grundwasser sind Pestizide. In Deutschland sind 26 verschiedene Wirkstoffe in Pestiziden zugelassen, die zu TFA zerfallen. Meiner Interpretation der europäischen Rechtslage nach wäre eigentlich die Bundesrepublik verpflichtet, diese Mittel vom Markt zu nehmen. Das ist in den letzten Monaten in Dänemark auch passiert, dass da immer mehr Mittel verboten werden. Und ich frage mich deswegen, ob die Bundesregierung, ob die zuständigen Behörden momentan prüfen, Mittel, die zu TFA zerfallen, Pestizide, die zu TFA zerfallen, vom Markt zu nehmen. Und wenn nein, warum denn nicht?
Sehr geehrter Herr Kollege Wehr, wie Sie schon sagen, Pflanzenschutzmittel sind ja hauptsächlich die Verursacher und sind die wichtigsten Verursacher. In der EU und in Deutschland sind 28 solcher Pflanzenschutzmittelwirkstoffe genehmigt, die TFA bilden können. Und was tun wir tatsächlich? Im März zum Beispiel hat die deutsche Umwelthilfe mehrere Bundesländer verklagt, um Maßnahmen gegen TFA zu erzwingen. Und die Bundesregierung steht hierzu mit den Ländern im Austausch und beobachtet die Gerichtsverfahren. Im Übrigen ist die Pflanzenschutzzulassung liegt im Geschäftsbereich des BMLH.
Sie können eine weitere Nachfrage stellen.
Also wir finden TFA ja fast überall, und neben den Pestiziden sind ja auch andere Quellen genannt vorhin, unter anderem auch Einleitungen der fluorchemischen Industrie in Oberflächengewässer. Und das ist ja etwas, was nach Wasserhaushaltsgesetz genehmigt werden muss. Und ich frage mich jetzt, warum genehmigen eigentlich deutsche Behörden trotz der Regeln im Wasserhaushaltsgesetz und der eindeutigen Regeln auch in der Wasserrahmenrichtlinie der EU die Einleitung von TFA als Reinstoff oder auch von anderen PFAS in Oberflächengewässer in Deutschland? Und was tut die Bundesregierung, um das in Zukunft auszuschließen?
Sehr geehrter Herr Kollege Bär, Sie wissen, dass auf EU-Ebene gerade über ein PFAS-Verbot verhandelt wird, beziehungsweise es auf dem Tisch liegt. Und insofern ist es wichtig, dass entsprechend die Quellen, die Verursacher auch entsprechend reglementiert werden oder auch verboten werden. Und die Grenzwerte im Wasserhaushaltsgesetz und auch bei der Abwasserrichtlinie auch vor Ort eingehalten werden. Und wie ich schon gesagt habe, ist auch bei der TFAS, dass die Oberflächenwerte erfasst und die Grenzwerte entsprechend bisher eingehalten werden.
Bevor ich die nächste Nachfrage aufrufe, ist es mir noch eine besondere Freude, auf der Ehrentribüne eine Delegation türkischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu begrüßen mit dem Vorsitzenden der deutsch-türkischen Freundschaftsgruppe. Herzlich willkommen im Deutschen Bundestag. Und jetzt hat zur weiteren Nachfrage das Wort die Abgeordnete Dr. Zoe Meyer.
Dank. Frau Staatssekretärin, in Regionen mit starker Massentierhaltung, da haben wir eine Belastung des Grundwassers mit Gülle, mit Nitrat. Die Reinigungskosten dadurch, die sind immens und die trägt die Gesellschaft. Nun hat der Landwirtschaftsminister angekündigt, noch mehr Exporte von Billigfleisch in alle Welt zu unterstützen. Die Schaden, den haben wir ja auch wieder hier vor Ort. Und ich frage mich, wie steht das Umweltministerium dazu? Haben Sie Lösungen parat?
Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Mayer, gestatten Sie mir erstmal ein paar Worte, bevor die türkische Delegation geht, weil mit Blick auf Antalya und die Klimakonferenz will ich einfach zum Ausdruck bringen, dass wir uns freuen, dass die nächste Klima-COP in Antalya stattfindet und wir heute auch mit dem Petersberger Klimadialog schon ein bisschen vorarbeiten. So, jetzt, Herr Kneller, ich habe Sie ja auch mit
Herr Kneller.
Gefragt.
Ich bitte Sie, sich hier den parlamentarischen Gepflogenheiten anzupassen und Ihre Zwischenrufe zu unterlassen, die in so eine Richtung gehen.
Die Antwort auf
Aber
die Frage
es war eine
kommt.
Persönliche Beleidigung der parlamentarischen Staatssekretärin. Und wenn Sie weitermachen, werde ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. Frau Staatssekretärin.
Frau Mayer, ich antworte sehr kurz. Wir kennen die Nitratbelastung. Für uns ist es wichtig auch, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Und über eine Aussage des Landwirtschaftsministers interpretiere ich nicht. Und das heißt auch nicht damit, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden sollen.
Zur nächsten Nachfrage hat das Wort der Abgeordnete Gesenhus.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, und von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen an die türkische Delegation. Ich hoffe auf Unterstützung bei der COP für globalen Klimaschutz. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Beschränkungsverfahren für PFAS auf europäischer Ebene angesprochen und dankenswerterweise ja auch schon die verschiedenen Risiken benannt, die von PFAS ausgehen. Die Europäische Chemikalienagentur wertet ja im Moment die Ergebnisse des Verfahrens aus und es werden dann zeitnah Konsultationen mit den Mitgliedstaaten aufgenommen. Und da ist natürlich aus unserer Sicht sehr interessant, wie sich die deutsche Bundesregierung in diese Konsultation einbringen wird, welche Schwerpunkte es geben wird. Und deswegen meine Frage, werden Sie die wissenschaftsbasierten Beschränkungsvorschläge der Europäischen Chemikalienagentur unterstützen und dann auch für eine zügige nationale Umsetzung sorgen?
Sehr geehrter Herr Kollege Gesenhus, wir werden diese Beschränkungen auch noch mal prüfen und natürlich auch vor dem Hintergrund, die Debatte gibt es ja, in welchen Bereichen, wie zum Beispiel in der Medizintechnik, gibt es Alternativen oder gibt es keine Alternativen und wie müssen wir es ausgestalten? Aber klar ist, PFAS ist eine Ewigkeitschemikalie und ist gesundheitsschädlich und mit dem müssen wir auch entsprechend umgehen.
Zur nächsten Nachfrage hat das Wort die Abgeordnete Julia Schneider.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Steht die Bundesregierung zur Verursacherverantwortung und der Verpflichtung, dass Arznei- und Kosmetikhersteller im Rahmen der KAHL 80% der Kosten der Reinigung des Wassers von den von Ihnen eingebrachten Stoffen übernehmen?
Sehr geehrte Frau Kollegin Schneider, wir haben das ja auch schon im Ausschuss diskutiert und bezüglich der Herstellerverordnung und dass mindestens 80% von den Herstellern getragen werden sollen. Wir sind im Austausch und wir setzen die KAHL-Richtlinie entsprechend fristgerecht um.
Die nächste Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. Kraft.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Ich hätte auch gerne die Delegation gegrüßt aus der Türkei, aber sie ist leider schon weg. Kommen wir auch mal wieder zurück zur Ausgangsfrage und zur Trifluoressigsäure. Ich habe ein Sicherheitsdatenblatt aus dem Internet. Es ist ganz hochaktuell vom März 2026. Es listet dezidiert auf, dass die Trifluoressigsäure wirkt, eben als starke Säure und dabei zu Reizungen und Ätzungen von Haut, Augen und anderen Dingen führen könnte. Was nicht aufgeführt ist im Rahmen der Trifluoressigsäure und dem daraus folgenden Trifluoracetat, ist eine Keimzellenmutagenität, die nicht vorliegt. Es liegt keine Karzinogenität vor, also auch keine Krebswirkung, keine Reproduktionstoxizität auf Embryos und es ist auch kein endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Das alles steht da drin. Wenn Sie jetzt hier eine flächendeckende Überwachung haben, die ja auch Geld kostet, ja, wie begründen Sie das mit den offensichtlichen, nicht langfristig vorhandenen Gesundheitswirkungen von Trifluoracetat und der Trifluoressigsäure? Das mag bedauerlich sein, dass es eine Ewigkeitschemikalie ist, die sich überall anreichert. Aber sofern wir doch gar keine Hinweise darauf haben, dass sie sich irgendwie negativ auf Mensch und Natur auswirkt in Deutschland. Wie rechtfertigen Sie da diese Überwachung, diese Ausgaben?
Sehr geehrter Herr Kollege Kraft, Trifluoressigsäure ist bei Menschen wahrscheinlich reproduktionstoxisch. Ich finde, das muss natürlich auch geklärt sein. Wir kennen die Auswirkungen von PFAS. Wir wissen, dass also Trifluoressigsäure das Abbauprodukt ist und dass es nicht verschwindet. Und ich kann ja Ihnen nur sagen, dass wir ja bestimmte Erfahrungen zum Beispiel in Rastatt und anderswo haben, wo ganze Äcker, und zwar riesengroße Felder, nicht mehr bewirtschaften können, weil sie im Prinzip mit PFAS belastet sind. Und wenn Trifluoressigsäure auch ins Grundwasser kommt, dann ist es ein Grund, dass wir sorgfältig zum Gesundheitsschutz der Menschen hier umgehen und dementsprechend präventiv und dem Vorsorgeprinzip handeln wir.
Ich komme nun zu Frage Nummer 3 des Abgeordneten Stefan Schröder zum Thema Einordnung des Klimaschutzprogramms im Kontext der Bewertung durch den unabhängigen Expertenrat für Klimafragen. Frau Staatssekretärin.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, die Bundesregierung hat am 25. März ein umfassendes Klimaschutzprogramm vorgelegt, mit dem bis 2030 27 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden. Und damit werden die in den Projektionsdaten 2025 ausgewiesenen Lücken für 2030 und für den Zeitraum bis 2040 geschlossen. Die Minderungswirkungen wurden von einem wissenschaftlichen Gutachterkonsortium geprüft. Und die Bundesregierung hat die Stellungnahme des Expertenrats für Klimafragen zur Kenntnis genommen und wird diese wie alle Stellungnahmen des ERK beim weiteren Klimaschutz berücksichtigen.
Herr Schröder, Ihre Nachfrage.
Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, was ist für die Bundesregierung im Zweifelsfall wichtiger? Eine funktionierende deutsche Landwirtschaft und ein hoher Selbstversorgungsgrad, dieser liegt in Deutschland aktuell zwischen 84% und 85%, oder nationale sogenannte Klimaschutzmaßnahmen, die angeblich das Weltklima retten sollen?
Sehr geehrter Herr Kollege, Sie versuchen ja jetzt wieder so es aufzuzäunen, dass hier wir nicht für unsere Bürgerinnen und Bürger handeln, also nicht national genug sind, sondern global das Geld verschwenden mitnichten. Ich verweise auch nochmal auf die Antworten bei Ihrem Kollege Schattner bei Frage 1, dass wir natürlich auch davon profitieren, dass wir A, keine Kosten von den Klimaauswirkungen tragen, wie Dürre. Da leidet unter übrigens die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft sehr darunter, oder auch Infrastrukturmaßen durch Starkwetterereignisse zerstört werden. Also insofern kann ich hier keinen Gegensatz erkennen. Insbesondere ist es auch nicht so, dass wenn wir hier Klimaschutzmaßnahmen haben, dass es hier keine Starkwetterereignisse gibt und umgekehrt diese Ursache und Wirkungszusammenhang, was vermittelt wird, gibt es ja nicht, sondern es ist eine globale Aufgabe und wir müssen auch global handeln. Und da gehört es auch dazu, dass Deutschland sich mit einbringt.
Herr Schröder, Sie haben eine nächste Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben ja gerade gesagt, dass die CO2-Lücke geschlossen worden ist. Das freut mich natürlich. Vielleicht können Sie mir mal Auskunft geben, wie viele Tonnen CO2 wurden denn eingespart durch Firmenschließungen, durch die verfehlte Politik der letzten beiden Regierungen?
Sehr geehrter Herr Kollege Schröder, ich kenne nicht alle Ursachen von Firmenschließungen. Das kann mannigfaltige Ursachen haben, zum Beispiel Zölle aus USA, zum Beispiel, weil es weniger oder teures Gas aus Russland gibt. Ja, wir können ja noch mal über den Angriffskrieg von Herrn Putin auf die Ukraine zurückrekurrieren. Und insofern kann ich Ihnen sagen, gibt es vielfältige Ursachen. Und ich finde es nicht sachgerecht, es auf eine mögliche potenzielle Ursache zu fokussieren.
Ich habe jetzt bei dieser Frage schon 5 Nachfragen. Deswegen lasse ich da jetzt keine weiteren zu. Und als erstes hat eine Nachfrage, die Abgeordnete Dr. Lübcke.
Danke, Frau Präsidentin, liebe Frau Staatssekretärin. Ende März hat sich der Bundeskanzler die Vermutung geäußert, dass womöglich der Kohleausstieg nicht mehr sehr realistisch ist bis 2038. Ich möchte Sie fragen, ob die Bundesregierung an dem bestehenden Zeitplan zum Kohleausstieg festhält und falls nicht, falls es zu einer Laufzeitverlängerung kommt, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen das für die Strukturwandelregion, insbesondere im Osten, haben wird.
Sehr geehrte Frau Kollegin, der Bundesregierung ist es wichtig, dass sie verlässlich ist und dass sie Planungssicherheit gibt. Wir haben diese Beschlüsse gefasst. Wir unterstützen auch in den Transformationsregionen und mir ist nichts anderes bekannt und das bleibt dabei.
Die Abgeordnete Zoe Meyer hat jetzt das Wort.
Herzlichen Dank. Frau Staatssekretärin, der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer behauptet ja entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, Fleischkonsum hat mit dem Klima nichts zu tun. Gleichzeitig erleben wir auf EU-Ebene, dass konservative und populistische Kräfte versuchen, vegane und vegetarische Alternativen aus dem Markt zu drängen. Und in diesem Jahr investiert die Fleischlobby Millionenbeträge, um Menschen mit subtilen Marketingbotschaften dazu zu bewegen, wieder mehr Fleisch zu essen. Ich frage mich, wie passt das mit dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zusammen und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Sehr geehrte Frau Meyer, ich glaube, über den Punkt waren wir doch schon mal hinweg, dass wir den Leuten vorschreiben wollen, was sie auf dem Teller liegen haben. Und insofern haben wir ein Klimaschutzprogramm, das die Lücke schließt mit verschiedenen Maßnahmen. Und darauf setze ich. Und die Menschen essen das, auch wenn sie mal eine Bratwurst essen oder ein Schnitzel, essen auch viele vegetarisch oder vegan. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, eine persönliche. Und wie gesagt, fragen Sie den Landwirtschaftsminister doch bitte selber und jetzt nicht das Bundesumweltministerium.
Jetzt hat der Abgeordnete Kneller eine Nachfrage.
Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, meine Frage ging in die Richtung. Sie erfassen ja sehr genau auch Deutschlands Ausstoß und es wird ja hier mannigfaltigerweise auch das Konsumverhalten der Bürger immer kommentiert oder bewertet nach irgendeiner Form von vermeintlichem Einfluss aufs Klima. Meine Frage an Sie wäre, Sie haben ja, beziehungsweise Ihre Vorgänger haben ja die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Haben Sie da jemals nachträglich erfasst, wie viel CO2-Mehrausstoß eigentlich dadurch entstanden ist, dass Sie dann teuer ganz viel Fracking-Gas importieren mussten, dass Sie die LNG-Terminals bauen müssen und auch, dass Sie jetzt, sage ich mal, mit dem x-fachen Flächenverbrauch ja die gleiche Energie, die nicht grundlastfähig ist, produzieren müssen. Das nimmt ja auch alles massiven Einfluss auf den CO2-Ausstoß, dass man da jetzt die ganzen Teile anliefern muss, überhaupt erst importieren muss, die Windräder aufbauen muss und so weiter. Das ist ja alles quasi eine nachgelagerte Reaktion darauf, dass man einfach hätte drei Kernkraftwerke, die fast emissionsneutral sind, hätte weiterlaufen lassen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Kneller, Sie haben ja nachher noch eine Frage, wo es um die weiteren Bestand bzw. die Fortführung der Atomkraft in Deutschland geht. Und ich verweise darauf und im Übrigen auch die Atomkraft vom Uranabbau bis im Kernkraftwerk und insbesondere auch die Endlagerung, die Zwischen- und die Endlagerung haben auch Auswirkungen.
Die Abgeordnete Julia Schneider hat noch eine Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Heute hat die Europäische Kommission Empfehlungen gegeben, die in dieser aktuellen Energieversorgungskrise zu treffen werden. Und die betreffen auch das Sorgenkind im Klimaschutzprogramm, den Verkehrssektor. Es wurde direkt davon abgeraten, fossile Energien günstiger zu machen. Apropos Tankrabatt. Maßnahmen, die empfohlen wurden, waren Dinge wie Vergünstigungen im ÖPNV, der Ausbau der Erneuerbaren. Ich frage mich, wie bringen Sie diese Aussagen der Kommission mit dem Klimaschutzprogramm und mit dem Verkehrssektor zusammen?
Sehr geehrte Frau Kollegin Schneider, ich bringe es deshalb so zusammen, weil wir im Klimaschutzprogramm die 12 GW haben für Wind Onshore. Wir haben ein E-Auto-Förderprogramm jetzt, das jetzt akut, und man sieht es an den Zulassungszahlen, dass die Menschen sich auch für E-Autos entscheiden, deutlich macht. Und im Klimaschutzprogramm ist auch die Durchfinanzierung des Deutschland-Tickets bis 2030 abgesichert. Ich glaube, das zeigt, dass wir uns frühzeitig damit beschäftigt haben.
Und die Abgeordnete Lisa Badum hat noch das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Ich mache mir etwas Sorgen. Sie können jetzt nicht sagen, ob der Tankrabatt klimaschädlich ist. Sie konnten mir zuletzt nicht sagen, ob das Heizungsgesetz, das neue Heizungsgesetz, die Klimalücke vergrößert. Sie wollten letzte Woche nicht sagen, ob das Aus vom Verbrenner aus die Klimalücke im Verkehr vergrößert. Ich frage mich, wie Sie mit diesem Mangel an Wissen überhaupt ein Klimaschutzprogramm aufstellen wollen als Ministerium.
Sehr geehrte Frau Badum, jetzt sage ich es noch mal, auch in dieser Fragestunde. Es liegt noch kein Gebäudemodernisierungsgesetz vor und deswegen spekuliere ich auch nicht darüber. Und im Übrigen bei dem Tankrabatt geht es jetzt um eine relativ zeitlich begrenzte Maßnahme. Und vor dem Hintergrund, dass die Menschen gerade so belastet sind, ist es eine akute Maßnahme und nicht eine Dauermaßnahme. Aber es ist klar, dass wir auch den Menschen hier unter die Arme greifen müssen.
Vielen Dank. Ich komme zur Frage Nummer 4 der Abgeordneten Julia Schneider zum Thema mögliche Maßnahmen für eine funktionierende Alttextilienabgabe und für gemeinnützige Sammler vor der Regelung der erweiterten Herstellerverantwortung. Frau Staatssekretärin.
Danke, Frau Präsidentin. Liebe Kollegin Schneider, die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger zur Abgabe von Alttextilien ist flächendeckend durch ein Netz von Containern, Wertstoffhöfen und karitativen Einrichtungen sichergestellt. Und auch wenn sich einige gemeinnützige Organisationen derzeit dazu entschließen, ihr Sammelangebot wegen der gefallenen Marktpreise einzustellen, ist die Entsorgung von Alttextilien gesichert. Dazu hatten Sie bereits am 25. März eine schriftliche Frage bzw. auf Ihre schriftliche Frage eine Antwort erhalten. Künftig wird zudem durch das geplante Textilgesetz die sogenannte erweiterte Herstellungsverantwortung für Textilien eingeführt. Das Gesetz wird die wichtige Rolle der gemeinnützigen Sammlungen berücksichtigen und auch Kooperationsmodelle ermöglichen. Zukünftig soll den gemeinnützigen Sammelstellen ein Angebot zur kostenlosen Rücknahme und Entsorgung der gesammelten Alttextilien gemacht und deren Sammeltätigkeit vergütet werden. Zudem sollen karitative Sammler, aber auch Kommunen weiterhin die Möglichkeit bekommen, auch selbst zu sammeln und aus der Verwertung Erlöse zu generieren.
Ihre Nachfrage, Frau Kollegin.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ihre Antwort wundert mich etwas im Angesicht dessen, was ich bei mir im Wahlkreis beispielsweise in Berlin-Pankow erlebe, nämlich immer weniger und immer häufiger überquellende Altkleidercontainer. Und auch aus den Gesprächen mit den karitativen SammlerInnen kann ich dann mich nicht dem anschließen, was Sie gerade berichtet haben. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Sammelinfrastruktur unter extremen Druck steht, dass sie zusammenbricht. Und deswegen werden auch Container abgebaut. Und das sorgt dafür vor Ort, dass Menschen nicht mehr wissen, wohin mit ihren Alttextilien. Auch das sorgt für Littering, für Fehlwürfe in den Containern. Und da frage ich mich doch sehr, was die konkreten Gegenmaßnahmen sind. Sie sagen ja, das Gesetz zur EPR wird da helfen. Das kommt aber ja wahrscheinlich erst Ende 2027. Und in den Details stecken auch noch Fragen. Warum sind die Zielzahlen zur Sammelinfrastruktur im Eckpunktepapier unterhalb dessen, was es bereits an Infrastruktur vor der ganzen Krise gab?
Sehr geehrte Frau Kollegin Schneider, wie Sie wissen, haben wir die Eckpunkte. Wir sind im Austausch. Bis zum 24.04. können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese Stellungnahmen werden wir prüfen und entsprechend sie aufnehmen oder auch bewerten und dann aufnehmen oder auch je nachdem behandeln. Und vor dem Hintergrund werden wir schauen, dass wir bis zum Sommer den Referentenentwurf vorliegen haben und fristgerecht bis zum nächsten Jahr im Juli das Gesetz auch umsetzen.
Ihre Nachfrage bitte.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Es stellt sich mir angesichts des Eckpunktepapiers noch die Frage, wir reden ja über einen Sektor, den Textilsektor, der bisher weitgehend unreguliert ist. Wir erleben Ultra-Fast-Fashion, Fast-Fashion, die eben auch die Bundesrepublik Deutschland, die Menschen, die hier leben, die Sammelinfrastruktur, auch die Entsorger massiv trifft. Und aus den Eckpunkten konnte ich leichte Ideen entnehmen, wie eine ökologische Lenkungswirkung wirklich sich entfalten soll. Ich möchte aber gerne wissen, Sie sind ja das Umweltministerium und es geht auch nicht nur darum, wie Entsorgungsstrukturen funktionieren und wie Abfälle verwertet werden, sondern es geht darum, Abfall zu vermeiden. Und was sind da Ihre drei großen Punkte, die Sie im Textilgesetz verankern möchten?
Sehr geehrte Frau Kollegin Schneider, wichtig ist tatsächlich, dass man die Menschen auch dafür sensibilisiert und aufklärt und auch auf nachhaltige Kleidungsstücke oder Textilien hinweist. Das muss auch sichtbar sein. Wir haben seit vielen Jahren auch den grünen Knopf zum Beispiel als Zertifizierungsmerkmal. Für uns ist wichtig auch bei der Umsetzung, dass die Ökomodulation eine Rolle spielt. Wie recycelbar ist tatsächlich die Textilie? Das ist wichtig. Und insofern kommen hier dann auch mehrere Dinge wie die Ökodesign-Richtlinie und anderes auch zum Tragen. Aber wichtig ist tatsächlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst gemacht werden, was eigentlich durch diese Fast Fashion induziert wird. Es wird viel Energie verbraucht, es wird viel Rohstoffe verbraucht. Es ist nicht recycelbar und das ist sicherlich nicht eine Lösung, eine nachhaltige. Und deswegen werben wir für eine nachhaltige Lösung.
Zu einer Nachfrage hat das Wort der Abgeordnete Gesenhus.
Frau Staatssekretärin, ich glaube, wir teilen Ihre Problemanalyse. Nur meine Kollegin hatte ja nach Maßnahmen gefragt. Und deswegen will ich die Frage noch mal stellen, in der Hoffnung darauf, dass jetzt auch konkrete Maßnahmen kommen. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger möchten Alttextilien fußläufig abgeben können. Und ich glaube, wir alle möchten keine vermüllten Städte und wir möchten keine Fast Fashion, die einmal getragen, zweimal getragen und dann wieder weggeworfen wird. Und auf all diese Fragen könnte das Textiliengesetz eine Antwort geben. Deswegen die Frage, sind Sie bereit, die Zielzahlen noch mal zu erhöhen für die Rückgabequoten? Und was sind noch weitere Maßnahmen? Meine Kollegin hatte nach drei Maßnahmen gefragt, um diese Ziele zu erreichen.
Wie schon gesagt, wir sind in der Erarbeitung, wir werten die Stellungnahmen aus und dementsprechend werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Und vor dem Hintergrund ist es zeitlich sehr ambitioniert auch. Es ist auch gut, wenn man das gründlich macht. Und wie ich gesagt habe, liegt der Gesetzentwurf im Juni dann vor und im nächsten Jahr wollen wir es auch rechtzeitig dann auch verabschiedet in Kraft gesetzt haben.
Eine weitere Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. Kraft.
Ja, vielen Dank. Wenn der Kollege keine vermüllten Städte will, dann sollte er mal durch Berlin laufen, zu Fuß, nicht mit dem Fahrservice. Frau Staatssekretärin, seit circa 20 Jahren versagt die EU komplett darin, Internethändler und große Tech-Konzerne eigentlich an den Steuern sich zu beteiligen innerhalb der EU. Wie kommen Sie jetzt zu der Annahme, dass, wenn es um die erweiterte Herstellungsverantwortung von Textillieferanten aus dem Internet, zum Beispiel ein Temu oder ein Shein gibt, dass Ihre Bemühungen der Bundesregierung bzw. die Bemühungen der EU bzw. der Bundesregierung über die EU zu anderen Ergebnissen führen? Und wie wollen Sie diese Textillieferanten, die Hunderttausende von Tonnen liefern, tatsächlich an den Sammlung, Sortierung und der kompletten Verwertung gerecht finanziell beteiligen, wenn es die EU schon nicht mal schafft, die eigene Steuer einzutreiben von Internethändlern?
Sehr geehrter Herr Kollege Kraft, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Und da spielen die Online-Plattformen natürlich eine Rolle. Man kann sie dann auch dazu verpflichten, dass nur die anbieten dürfen, die registriert sind. Das funktioniert aber nur, wenn das in Deutschland ist. Sie wissen, wie das ist. Und deshalb muss es auf EU-Ebene hierzu eine Lösung geben, wie wir mit den Online-Plattformen auch umgehen, die außerhalb Europas sich befinden.
Eine weitere Nachfrage hat der Abgeordnete Brandner.
Dankeschön. Sie haben, es wurde erwähnt, dass ein bisher relativ unregulierter Bereich, nämlich der Textilbereich, jetzt mit einem Textilgesetz versehen werden soll. Ich dachte erst, das wäre ein Witz, dass Sie ein Textilgesetz einführen wollen. Da wäre mal meine Frage oder zwei Fragen. Wie ist das mit Ihrem Anspruch auf Entbürokratisierung eigentlich in Einklang zu bringen, jetzt auch noch den Textilbereich zu regeln und da die Hersteller an die Kandare zu nehmen? Und es ist ja davon auszusehen, dass Textilien dadurch teurer gemacht werden sollen, damit dieses Fast Fashion nicht mehr stattfindet. Das wird ja Einfluss haben auf die Preise von Bekleidung und von Textilien. Wir haben galoppierende Preise bei den Kraftstoffen, wir haben steigende Steuern und Abgaben. Haben Sie auch vor Augen, dass durch dieses Textilgesetz dann die Kosten für die Verbraucher steigen werden, was Bekleidung und Textilien angeht?
Sehr geehrter Herr Brandner, ich weiß nicht, wie mitten im Leben Sie stehen und was es in der Kommune dann auch heißt, wenn die Kommune tatsächlich die Altkleider entsorgen muss oder die Alttextilien und entsprechend dafür aufkommen muss und die Gebühren dann über die Abfallgebühren natürlich geregelt werden müssen. Und deswegen finde ich schon, dass verursachergerecht entsprechend mit verpflichtet werden.
Es gibt keine weiteren Nachfragen und wir kommen zu Frage Nummer 5 des Abgeordneten Dr. Jan-Niklas Gesenhus zum Thema Beitrag des Gesetzentwurfs zum Verpackungsrecht Durchführungsgesetz zur Reduzierung der Verschmutzungskrise nach Ansicht der Bundesregierung. Frau Staatssekretärin.
Ja, lieber Herr Kollege Gesenhus. Die europäischen Verpackungsverordnung harmonisiert die Verpackungsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten, wie wir wissen. Der Gesetzentwurf für ein Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz passt die nationalen Regelungen an die neuen einheitlich geltenden Vorschriften der europäischen Verpackungsverordnung an. Und dabei sollen die in Deutschland etablierten Systeme möglichst weitgehend beibehalten werden. Die Bundesregierung hat besonderen Wert auf eine bürokratiearme und praktikable Ausgestaltung des neuen Gesetzes gelegt, um neue Pflichten aus der EU-Verpackungsverordnung zu erfüllen. Und dazu gehört zum Beispiel die Zulassungspflicht für Hersteller und andere Organisationen für die erweiterte Herstellerverantwortung und die Beibehaltung der bisher bewährten Systematik des Verpackungsgesetzes im Rahmen einer 1:1-Umsetzung. Um mehr Verpackungsabfälle dem Recycling zuzuführen, werden ab 2028 die Recyclingquoten erhöht, die dualen Systeme erfüllen müssen. Diese Maßnahme wird sich auch auf die Einwegverpackungen positiv auswirken. Weitere Anpassungen, unter anderem zu Kennzeichnungs- und Berichterstattungsvorschriften zum Einsatz von Rezyklaten oder zur Bemessung der Recyclingfähigkeit, werden in den kommenden Jahren folgen.
Ihre Nachfrage?
Frau Staatssekretärin, vielen Dank. Sie haben nichts zum Thema Mehrweg gesagt. Und ich bedauere das sehr, weil wir im Moment wirklich auf eine Totalvermüllung unseres Planeten zusteuern, wenn wir uns die Situation in den Meeren angucken, die Situation in der Natur. Und da muss doch auch mal was für Müllreduzierung getan werden. Recycling ist gut und richtig, aber das alleine reicht nicht. Und Sie hatten in Ihrem Referentenentwurf auch mal was zum Thema Mehrwegförderung drin. Warum ist aus diesem Gesetzentwurf alles rausgeflogen, was irgendwas mit Mehrwegförderung zu tun hat?
Sehr geehrter Herr Kollege Gesenhus, lassen Sie mich mal vielleicht darauf eingehen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher mit umgehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Sie eine gute Möglichkeit haben, entweder Mehrwegsysteme auch zu nutzen. Wir haben ja die Mehrwegpflicht entsprechend auch eingeführt, schon vor Ihrer Zeit. Und insofern will ich mal sagen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus auch noch mal bewusst gemacht werden, dass sie es auch in der Hand haben und am besten natürlich gar keinen Verpackungsmüll entsprechend zu produzieren. Aber mit der Wirkung zusätzlicher Abgaben oder Steuern, die eine ökologische Lenkungswirkung haben, heißt es auch noch mal, dass Bürgerinnen und Bürger belastet werden. Und wie gesagt, zur Verpackungsvermeidung ist wichtig und wird bereits im bisherigen Gesetz adressiert. Ich nenne hier einfach nochmal die Mehrwegangebotspflicht und auch das Einwegkunststoffgesetz.
Ihre weitere Nachfrage?
Naja, die Mehrwegangebotspflicht, die existiert ja schon und das Einwegkunststofffondsgesetz ist eingeführt. Das Problem ist nur, das ist ja nur für einen sehr begrenzten Bereich. Und in dem ursprünglichen Gesetzentwurf gab es deswegen zu Recht ja auch gezielte Förderinstrumente, um Mehrweg, um Müllvermeidung zu fördern. Und die sind alle wieder rausgeflogen. Und mich interessiert einfach, wie kann das denn kommen? Also wenn Sie in dem Referentenentwurf Dinge drin haben, wie Ausweitung der Mehrwegangebotspflicht, wie eine gezielte Anreizsetzung für mehr Mehrweg, wie kommt das, dass das jetzt alles wieder rausgeflogen ist aus dem Gesetzentwurf?
Sehr geehrter Herr Kollege, man spricht mit Verbänden, man hat Stellungnahmen und entsprechend kommt dann ein Referentenentwurf. Und wenn der Referentenentwurf dann auch abgestimmt ist und auch ins parlamentarische Verfahren kommt, dann wird das nochmal diskutiert, kann ja auch nochmal ergänzt werden.
Herr Schröder, Sie haben noch eine Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob und in ja, welche direkten und indirekten Mehrkosten für den Bürger durch das neue Verpackungsrecht Durchführungsgesetz entstehen? Wenn ja, wie hoch diese prozentuell ausfallen könnten?
Wie Sie wissen, werden alle Gesetzentwürfe dahin auch gehen geprüft, welche Auswirkungen es hat in der Umsetzung. Und da wir erst bei der Entwurf des Gesetzes sind, kann ich dazu noch nichts sagen. Aber natürlich ist es in dem Austausch auch der Stellungnahmen immer wieder ein Thema, welche Kosten es verursacht, sowohl für Wirtschaft als auch für Kommunen, als auch für Verbände, für Bürgerinnen und Bürger.
Die Abgeordnete Lisa Badum hat jetzt noch eine Nachfrage.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, eine besonders vorbildliche Branche beim Thema Mehrweg ist ja die Brauereiwirtschaft, und wo insbesondere viele kleine und mittelständische Brauereien aktiv sind, über 80% Mehrwegquote. Aber es ist zunehmend schwierig für die Brauereien zurechtzukommen. Das neue Flaschenglas ist sehr teuer bei einem verhältnismäßig niedrigen Pfandsatz. Was tun Sie, um die Brauereibranche zu unterstützen, das Mehrwegsystem, so wie es ist, vorbildlich, so wie es ist, beizubehalten?
Sehr geehrte Frau Kollegin Badum, wir versuchen immer an Rahmenbedingungen entsprechend auch für ein umweltfreundliches Verhalten zu setzen oder auch für die Wirtschaft die Möglichkeit, dass es sich rechnet. Aber sehen Sie es auch mal in der Lage jetzt, in der wir sind. Wir haben ja auch einen freien Markt. Wir werden nicht alles total steuern können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier entsprechend auch nochmal die Vorteile für diejenigen, die in dem Bereich Kreislaufwirtschaft vorbildlich sind, die beim Recycling vorbildlich sind, beim Mehrwegsystem vorbildlich sind, dass die auch auskömmlich sind.
Die Abgeordnete Julia Schneider hat noch eine Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretärin, während ich diese Frage stelle, werden in Berlin 300 Becher einmal genutzt und weggeworfen. Und das sind am Tag 460.000 To-Go-Becher. Allein in Berlin und nur Kaffee-To-Go-Becher. Das ist eine riesengroße Menge. Und es gibt Beispiele, zum Beispiel in Tübingen, wo die Verpackungssteuer auf Einweggeschirr eingeführt wurde, die zeigen, dass es möglich ist, zusätzlich zur Mehrwegangebotspflicht nicht nur einen Anreiz zu setzen, sondern dafür zu sorgen, dass Menschen auch wirklich umsteigen auf Mehrwegangebote. Ich frage Sie, warum setzen Sie das flankierend zur Mehrwegangebotspflicht entgegen aller Expertise zu diesem Thema nicht endlich um?
Sehr geehrte Frau Kollegin Schneider, Berlin kann das genauso wie Tübingen beschließen. Da steht nichts entgegen und auch andere Städte. Und ich glaube, dass die Kommunen durchaus in der Lage sind, es einzuschätzen, wie bei ihnen der Bedarf ist.
Der Kollege Kai Bär hat jetzt noch eine Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Ich gehe noch mal auf diese Mehrwegflaschen ein. Und Frau Badum hat ja gesagt, beim Bier funktioniert das sehr breit. Wir haben andere Bereiche, in denen das nicht so breit funktioniert. Und ich hatte in der Zeit, in der aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine die Frage war, ob wir vielleicht Gasmangellage haben, auch Termine mit Leuten, die Getränke herstellen und ein Problem hatten, an Flaschen ranzukommen, weil der Energieverbrauch bei der Herstellung der Flaschen hoch ist und damit auch ein Verfügbarkeitsproblem am Horizont auftauchte. Jetzt sind wir wieder in einer Energieversorgungskrisenlage. Und ich frage Sie, ob Sie nicht als Bundesregierung auch an der Mehrwegfrage arbeiten sollten, um die Resilienz des Gesamtsystems zu erhöhen und Energie einzusparen.
Sehr geehrter Herr Kollege Bär, ich habe mehrere Brauereien bei mir im Wahlkreis, unter anderem die Staatsbrauerei Baden-Württembergs Rothaus. Und bisher gutes Bier, aber auch Waldhaus und andere Brauereien. Und bisher ist es noch kein Thema gewesen, dass das jetzt verstärkt danach gefragt wurde, dass wir hier, so sehr ich die Bierkultur schätze und auch meine Brauereien, dass wir hier eingreifen. Ja, es wurden natürlich tatsächlich Kritik auch geäußert, vor allem an Bürokratie, was üblich ist auch in der Wirtschaft, dass man in bestimmten Bereichen noch Entlastungen schaffen können. Aber ich glaube, dass das Pfandsystem hat sich ja auch bewährt, dass es etabliert ist. Und diese Brauereien bei mir zum Beispiel, die haben alle ein Pfandsystem.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Zeit der Fragestunde angelangt. Da wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, immer erst um 16.30 Uhr mit dem Plenum dann zu beginnen, machen wir jetzt noch anderthalb Minuten Pause und ich unterbreche die Sitzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie um etwas Ruhe und rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben eine Aktuelle Stunde verlangt.